BVB aus für Julian Brandt. Muss jetzt Jadon Sancho kommen? Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen bei Borussia Dortmund.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Abschied von Julian Brandt. Verlängerung mit Felix Metscher und Sehnsucht nach Jadon Sancho. Beim BVB steht aktuell einiges an und das schauen wir uns heute mal genauer an. Dafür wieder am Start Jonas Ortmann und Christian Wob, BVB-Reporter bei der WAZ. Schön, dass ihr da seid. Und es war ja wirklich einiges los aktuell beim BVB. Wir fangen vielleicht mal mit dem an, was zuletzt ja für viel Aufregung gesorgt hat. Nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen den 1. FC Köln hat Lars Ricken im Interview verkündet, dass der auslaufende Vertrag mit Julian Brandt nicht verlängert wird. Es war ja am Vormittag schon so ein wenig durchgesickert, aber Jonas, du warst ja vor Ort im Stadion. Hat dich das dann doch überrascht?
Ja, es hat mich schon überrascht, dass der BVB so schnell dann klar Schiff gemacht hat und diese Personalie ja final kommuniziert hat, in Person von Lars Ricken dann im Interview am Sky-Tisch relativ kurz nach dem Spiel. Wir waren dann auch darauf vorbereitet, dass der Verein das dann kommunizieren würde. Für mich war es persönlich schon, ja, insgesamt eine überraschende Entwicklung, denn es hieß eigentlich noch, dass man, oder der BVB, das wissen wir auch, wollte grundsätzlich mit Julian Brandt weitermachen, aber eben auch da nicht, ja, um jeden Preis, beziehungsweise man wollte nicht ihn weiterhin zu diesem Schlüsselspieler machen. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut formulieren, wie man es ja sich vor einigen Jahren gewünscht hat, als man ihm die Nummer 10 gegeben hat, als man in ihm ja den Nachfolger von ja, Marco Reus nicht ganz, aber so insgesamt einfach diese Spielmacherrolle eben einpflanzen wollte und die Verantwortung gegeben hat. Und Julian Brandt wäre sicherlich ein Spieler gewesen, der dann ja als Rollenspieler in den nächsten Jahren gegangen wäre. Und dementsprechend soll das Angebot dann auch ja ausgefallen sein. Und da sind dann eben beide Seiten nicht zusammengekommen und haben weiterhin betont, dass es dann ein gegenseitiges Einvernehmen war, dass man diesen Vertrag nicht verlängert hat. Und ja, das hat der BVB dann kommuniziert, finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Jetzt wissen beide Seiten, woran sie sind. Jetzt weiß man generell, dass beim BVB im Sommer was passieren wird. Der Schrei nach einem Umbruch war groß, ist groß. Und jetzt haben wir mit Felix Metscher die nächste Personalie, auf die wir auch eingehen können im Laufe dieses Podcasts. Und ich finde schon, dass das gerade zeigt, beim BVB tut sich was.
Lass uns nochmal so kurz bei Julian Brandt bleiben. Er hat bisher 298 Spiele für den BVB gemacht, ist vor 7 Jahren von Bayer Leverkusen gekommen. Du hast es gerade schon angesprochen, es war für ihn eine Rolle erdacht, die er ja nicht immer ausgefüllt hat oder im Endeffekt auch nicht ausfüllen konnte wirklich.
Willst du? Soll ich?
Mach du gerne.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben auch damals darüber gesprochen. In dieser Saison hat er ja sogar sozusagen sein Vizekapitänsamt an Nico Schlotterbeck weitergegeben. Und vielleicht muss man dann auch konstatieren bzw. feststellen, dass Julian Brandt, dass er ein fantastischer Fußballer ist, die Fähigkeiten hat, auch seine Scorer, die du gerade vorgelesen hast, beziehungsweise in diesen Spielen dann 56 Tore, 69 Vorlagen. Das sind allesamt starke Zahlen. In manchen Bereichen liegt er da sogar auf die Spiele gerechnet über Erling Haaland, über Marco Reus. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Nur eben kann man vielleicht sagen, darauf will ich hinaus, diese Führungsrolle, die steht ihm dann vielleicht einfach nicht. Also der ist ein Spieler, der auch eine Mannschaft, finde ich, durchaus hochziehen kann. Es gibt genug eben auch große Spiele, die dann auch jetzt im Verein, so wie wir das gehört haben, schon dazu auch geführt haben, dass man eben nicht auf Teufel komm raus mit ihm verlängern wollte. Zum Beispiel so ein Spiel jetzt wie in Atalanta Bergamo, wo man dann auch gesehen hat, da war er jetzt auch nicht der Spieler, der die Mannschaft dann nochmal hochgezogen hat, obwohl er ja da auch zumindest auch eine Chance hatte, die der Torwart gut hält. Aber das muss man dann vielleicht schon insgesamt in diesen 7 Jahren sagen, dass und auch er gesehen hat, er wurde ja dann auch oft dann zu Unrecht zum Gesicht der Krise irgendwie gemacht, was auch nicht fair ihm gegenüber war. Aber das war insgesamt dann so ein Zusammenspiel und vielleicht dann irgendwie auch so ein Teufelskreislauf, der dann jetzt dazu geführt hat, dass es wahrscheinlich die beste Sache ist, sich für beide Seiten zu trennen und es eben auch eine Chance ist für beide Seiten, den BVB da eben neue Möglichkeiten zu eröffnen. Man hat beispielsweise ja mit Justin Lehrmann schon jemanden verpflichtet für diese Spielmacherposition, der jetzt nicht der Brandnachfolger wird, aber zumindest einer sein kann, der diese Position erfüllt. Und für Julian Brandt eben woanders nochmal einen Neustart, wahrscheinlich im Ausland, zu starten und da nochmal wirklich zu zeigen, was er für ein grandioser Fußballer ist.
Ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen mit, dass Julian Brandt eine gute Mannschaft sehr gut machen kann und da nochmal das gewisse Extra gibt, weil er halt technisch einfach herausragend ist, weil er das Gespür für Räume hat. Aber wie du schon sagtest, er ist dann halt nicht derjenige, der eine eher schlechtere oder durchschnittliche Mannschaft auf das nächste Level hebt. Er braucht die Mitspieler um sich herum und um ihn da ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich finde, das ist zuletzt auch nicht mehr so die, ja, der Julian Brandt-Kader, die Julian Brandt-Mannschaft gewesen ist. Dieses Klein-Klein, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Und deswegen konnte er sich wahrscheinlich nie so entfalten, wie er es möglicherweise in so einer absoluten Ballbesitz Tiki-Taka-Mannschaft hätte tun können. Und ich glaube auch deswegen, dass er, wenn er jetzt aber nochmal die Chance wahrscheinlich dann im Ausland sieht, da schon nochmal einer guten Mannschaft eine besondere Facette als Kaderspieler geben kann. Ich kann es aus seiner Position jetzt auch verstehen, dass er jetzt 29 ist. Wenn es da jetzt nur einen kurzfristigen Vertrag gegeben hätte, über ein, zwei Jahre möglicherweise.
Das kann man schon so sagen. Also das wäre schon der Plan von Borussia Dortmund gewesen.
Genau, es wäre jetzt nicht mehr der letzte dicke langfristige Vertrag, den man eigentlich mit 29 unterschreiben sollte. Dass er dann da auch von sich aus den Schlussstrich zieht und sagt, naja gut, dann mache ich vielleicht doch was anderes, finde ich auch nachvollziehbar und gut. Und ich glaube, der Kicker hat so geschrieben, dass diese Trennung für beide Seiten eine Chance sein kann und ich glaube, so kann man es definitiv sehen.
Es gab ja jetzt ganz frisch beim BVB aber ja auch noch eine Vertragsverlängerung. Wir haben Donnerstag, vorgestern wurde die bekannt gegeben, mit Felix Metscher wird verlängert. Sein Vertrag lief sowieso noch bis 2028 und wurde jetzt vorzeitig verlängert auf 2030. Und es wurde ja auch gesagt, dass er zu einem neuen, ja auch Gesicht des BVB werden soll.
Ja, ein Riesen-Coup, den der BVB da geschafft hat. Wir hatten ja Anfang des Jahres berichtet, dass der BVB bemüht ist, mit Metscher zu verlängern. Das ist jetzt aber nicht ganz oben auf der Agenda steht, weil es ja dann noch andere Spieler gab wie Schlotterbeck und Adeyemi, wo ein bisschen mehr Druck drauf war. Dass der BVB es jetzt so geschafft hat, ja, klammheimlich diesen Vertrag zu verlängern, obwohl die halbe Premier League hinter Metscher her sein soll und obwohl er, glaube ich, in dieser Saison zumindest der herausragende Feldspieler in dieser Mannschaft ist, ist ein Zeichen, ist, ja, mich hat der BVB damit auch überrascht, ehrlich gesagt, dass das dann so schnell und gut über die Bühne gegangen ist und dass man gezeigt hat, dass man auch die Topspieler eben halten kann und vom BVB noch überzeugen kann und, wie gesagt, Metscher kann natürlich dadurch eines der Gesichter der Mannschaft sein. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie lange er dann bleibt, ob er das auch für die nächsten 5 Jahre ist, aber so ein BVB, der jetzt schon wieder Identifikationsfiguren im Sommer verlieren wird, wie zum Beispiel Brandt, dem tut das natürlich auch gut, jetzt nochmal so einen Spieler halten zu können.
Ich hatte das ja gerade schon angedeutet, dass man das Gefühl hat, dass sich beim BVB etwas tut. Und das ist ja eben eine Schlüsselpersonalie. Ich fand mich ganz ein bisschen bestätigt sogar. Ich hatte ja im Podcast mal diesen Take gebracht mit, dass man nicht in diese Schlotterbeck-Falle tappen darf bei Felix Metscher. Und ich weiß auch intern, dass es im Verein ja in gewisser Weise so gesehen worden ist, dass man frühzeitig Klarheit schaffen muss, dass das auch von den Verantwortlichen um Sebastian Kehl, der ein großer Metscher-Fan ist und von Anfang an tatsächlich auch war, als er ihn damals für die stolze Summe von 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg geholt hat und eben Geschäftsführer Lars Ricken. Das ist ja schon ein großes Zeichen, die auch in der Kritik stehen, aber gleichzeitig eben jetzt versuchen, den Kader nach ihren Möglichkeiten so ja, zu bauen, wie sie glauben, ihn wieder titelfähig machen zu können. Wir hatten ja letzte Woche auch das große Interview mit Lars Ricken, wo er über die Transferstrategie gesprochen hat und eben gesagt hat, dass es natürlich einerseits diese Top-Talente geben muss, aber vor allem diese Spieler im Alterssegment von so 25 bis 27 Jahren, die wirklich auf Top-Niveau performen, vielleicht auch nicht mehr das riesige Potenzial haben, aber eben immer ein gewisses Niveau abrufen, was Borussia Dortmund-like ist. Und Felix Metscher ist sogar, finde ich, beides. Er hat noch ein Potenzial, noch besser zu werden. Gleichzeitig, und das sagt ja auch schon allein schon der Fakt, dass er bei Julian Nagelsmann im Sommer bei der WM dann schon eine große Rolle spielt, dass wir sogar darüber nachdenken, dass er nicht vielleicht sogar Stammspieler werden könnte, auch wenn es ja diese Goretzka-Nummern gab, dass man sagt, wahrscheinlich ist Leon Goretzka irgendwie gesetzt. Aber Felix Metscher ist schon jemand, der meiner Meinung nach auch der Nationalmannschaft weiterhelfen kann und dementsprechend eigentlich jeder Mannschaft dieser Welt. Und von daher ist das, du hast gesagt, Riesen-Coup, ein Riesenerfolg für Borussia Dortmund, diesen Spieler langfristig zu halten. Und auch da ist schon durchgesichert, dass es auch Ausstiegsklauseln geben soll. Das können wir aktuell noch nicht bestätigen, aber es scheint so zu sein. Und auch das wäre dann, deshalb bleibe ich im Konjunktiv, 2027 gäbe es dann eine Ausstiegsklausel und 2028, die dann leicht gestaffelt niedriger wird, aber auch in einem sehr hohen Bereich rund um 80 Millionen Euro. Und auch da sage ich, ist eine Win-Win-Situation für beide. Der BVB hat Planungssicherheit Auch da muss man schauen dann, wann diese Klauseln ablaufen würden. Also beispielsweise, wenn das eine Klausel wäre, die zum Beispiel bis zum 1.7. dann auslaufen würde vor der Transferperiode, dass der BVB weiß, okay, in diesem Sommer haben wir trotzdem dann das Heft in der Hand. Und das finde ich schon für beide Seiten dann auf jeden Fall ein ja, Top-Deal. Sowohl für Felix Metscher, der sich in Dortmund wohlfühlt und weiterentwickeln kann, als auch für den BVB, der diesen Schlüsselspieler halten konnte.
Ja, auch das, was Lars Ricken bei der Verlängerung gesagt hat, dass sie halt auf Kontinuität setzen wollen und das ist ja auch das Zeichen dann genau. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Und man weiß, dass das zentrale Mittelfeld um Metscher herum ein Teil ist beim BVB, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Blicken wir schon mal ein bisschen nach vorne Richtung Transfersommer. Sollte man da jetzt schaffen, noch einen zweikampfstarken Sechser zu verpflichten, der Metscher sozusagen den Rücken frei hält, so sein Bodyguard ist, dann kann er sich noch mehr entfalten, noch mehr für die Offensive tun. Und ich glaube, dass das schon ein Schlüsselfaktor für Dortmund in der kommenden Saison sein wird.
Und eine Sache, die ich auch noch vielleicht sagen will, oder das war eigentlich mein erster Gedanke gestern dann, als ich dann mitbekommen hatte und auch dann bestätigt bekommen habe, dass Felix Metscher seinen Vertrag verlängern wird vorzeitig. Ich finde, so ein wenig ist da die Personalie Schlotterbeck vorgeführt, ist das falsche Wort. Aber ja, er hat es schon vorgemacht, wie es eigentlich geht und wie sich es auch viele Fans wahrscheinlich wünschen aktuell. Denn ich habe schon das Gefühl, dass bei Nico Schlotterbeck irgendwann dieser Punkt kommt. Da war er sicherlich auch sehr wichtig, dass er gegen den FC Bayern dann eben so ein grandios gutes Spiel gemacht hat, um das Ganze so ein wenig zu beruhigen auch. Denn Nico Schlotterbeck soll ja dieses Gesicht werden, diese Figur Borussia Dortmund verkörpern. Ja, diesen Kampfgeist, diese Grätschen auspacken, die das Publikum anheizen. Gleichzeitig zögert er ja weiter mit der Unterschrift. Und ich habe schon das Gefühl, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, dass man so eine gewisse Genervtheit, so eine gewisse Gereiztheit bei diesem Thema hat. Und bei Felix Metscher zum Beispiel jetzt, wir hatten es im Januar, wie gesagt, enthüllt, dass es da Gespräche geben soll. Jetzt ging es sehr schnell mit der Verlängerung. Und ja, das hat eben gezeigt, wie es denn auch eigentlich gehen kann. Und dass so eine Entscheidung dann vielleicht, ist natürlich auch immer typabhängig und individuell, aber dann doch auch ja so und eben mit diesen vermeintlichen Klauseln dann auch eben eigentlich logisch für beide Seiten über die Bühne gehen kann.
Ich würde sogar noch härter formulieren. Also ich finde, das Thema nervt jetzt schon, diese große Entscheidung, die irgendwie getroffen werden soll, die ja auch öffentlichkeitswirksam irgendwie stattfindet und die dieser rote Teppich, der Schlotterbeck da ausgerollt wird, dass man da, ja, dass er quasi da, ich sag mal, auch ein bisschen übertrieben formuliert, Narrenfreiheit genießt und sich dann quasi entscheiden kann, wann er will. Ja, ich finde, der BVB hat sich da schon sehr nackig gemacht und jetzt muss aber auch die Entscheidung dann pro BVB fallen, finde ich.
Ja, Lars Ricken hat es ja dann bei uns im Interview, darauf haben wir ihn ja auch angesprochen oder besser gesagt damit auch konfrontiert, mit dieser Situation, ob der BVB sich da nicht vielleicht sogar ein wenig zu klein macht. Und die Begründung aus dem Verein ist dann eben, dass die Gespräche aus Vereinssicht bei so einem Spieler und bei so einer Spielerqualität und in diesem Alter und eben mit dieser Konstellation des Vertrages noch im normalen Bereich stattfinden soll, zumindest aus Sicht der Verantwortlichen. Und das fand ich dann schon zumindest nachvollziehbar, dass man da auch sagt, man setzt jetzt kein öffentliches Ultimatum, um da Populismus zu betreiben, sondern man beide Seiten hätten sich auf einen Zeitpunkt geeinigt oder rund, also so ein Roundabout, wann diese Entscheidung fallen soll. Und ja, das wird sicherlich jetzt in den nächsten Tagen, wenn nicht, ich glaube nicht mehr Wochen, sondern wirklich eher Tagen, dann auch passieren. Ich gehe davon aus, jetzt spielt er ja sogar gegen seinen Bruder am Wochenende, gegen den FC Augsburg. Der wird in der Stadt sein, die Familie ist sowieso immer in der Stadt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass rund um dieses Wochenende jetzt da nochmal das ein oder andere Gespräch der Familiengipfel stattfinden könnte.
Und auch da wird es sehr, sehr wichtig sein, wie man die ganze Sache kommuniziert. Wir haben danach ja die Länderspielpause, beziehungsweise in der Woche darauf dann, also spätestens da würde es dann sowieso aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich durchsickern, allein schon, weil das vielleicht im Mannschaftskollegenkreis dann diskutiert wird, weil da jemand was hört, wie auch immer, deswegen am besten vorher Klarheit, am besten nächste Woche und dann ist das Thema endgültig vom Tisch, egal wie es dann letztendlich ausgeht.
Wir haben ja auch hier schon so oft darüber gesprochen, es wird irgendwie langsam mal auch Zeit, dass wir vielleicht mal final drüber sprechen können dann. Aber wir sind gespannt, über was wir nächste Woche sprechen. Wir warten mal die Entwicklung ab, geht ja manchmal auch etwas schnell beim BVB.
Nervt euch das Thema denn mehr als Jadon Sancho?
Ich wollte gerade diese Überleitung machen. Sagt mal, worüber sprecht ihr lieber? Über Nico Schlotterbeck oder über Jadon Sancho?
Ich spreche lieber über Nico Schlotterbeck, aber ich kann schon sagen, dass das zwei Themen sind, die natürlich jetzt in gewisser Weise sich eben strecken. Aber bei Jadon Sancho ist es schon, es war so erwartbar, dass dieses Thema jetzt nach dem Ende von Julian Brandt wieder auf den Tisch kommt. Und ja, ich hatte mich da schon relativ am Anfang dieses Podcasts zu geäußert. Gab es auch ein paar Kommentare zu, dass ich gesagt habe, rational darf man diese Entscheidung eigentlich nicht treffen. Ich weiß, dass das die Sehnsucht vieler BVB-Fans ist. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach wäre das der absolut falsche Schritt, im Sommer Jadon Sancho wiederzuholen. Bei allen Qualitäten, die er hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er dem BVB wieder weiterhelfen könnte. Er hat jetzt in dieser Saison 28 Einsätze gehabt bei Aston Villa. Hatte ich jetzt gar nicht so vermutet, weil man ihn schon eher unterm Radar fliegen sieht, finde ich, wenn man so nach England schaut. Also die großen Schlagzeilen macht er da eigentlich nicht. Ich kann mich zum Beispiel noch an ein schönes Tor dann auch, ich glaube im Conference-League-Finale war es mit Chelsea, da hat er schon auch wieder aufblitzen lassen, was denn so geht. Dann ist er jetzt zu Villa gegangen. Ich weiß auch, dass es im Verein immer noch auch Fans gibt, auch in den Verantwortlichkeiten, die sagen, ja, Jadon, der hat schon immer irgendwas ausgelöst, der hat dieses Besondere. Und natürlich fällt dann auch mal so ein Name in der Geschäftsstelle, ist ja logisch. Also wenn wir jetzt ein Thema besprechen, was wir denn diese Woche machen, da fällt auch jeglicher Name schon mal. Also das heißt ja nicht immer, dass er dann ganz oben auf der Einkaufsliste steht. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Wenn der BVB diesen Umbruch vollziehen will, was man mit Julian Brandt jetzt getan hat, man hat eben einen verdienten Spieler, den Dienstältesten, ja, jetzt gesagt, es geht nicht weiter. Oder beide Parteien haben gesagt, es geht nicht weiter. Gleichzeitig kann man da aber nicht wieder ja, auf diese Nostalgie setzen, sondern der BVB braucht einen Neuanfang. Und um diese, ich kann es auch nicht mehr hören, aber um dieses Meistertrauma endlich mal loszulassen, um ja, dieses verlorene Champions-League-Finale loszulassen, muss der BVB einfach im Sommer mal neue Typen entwickeln, ein neues Mannschaftsgefüge entwickeln. Und da wäre dann meiner Meinung nach Jadon Sancho nicht der Richtige für diesen Neuanfang, ja, da auch eine große Rolle zu spielen.
Man muss da einfach ein paar Mythen, glaube ich, entzaubern. Es wird ja immer wieder gesagt, der würde freiwillig auf Geld verzichten, um nach Dortmund zu kommen. Der möchte nur nach Dortmund. Er ist ablösefrei im Sommer. Jein. Also natürlich läuft sein Vertrag auf. Er wird keine Ablöse kosten. Aber das bedeutet meistens, dass in dieser Branche dann die mögliche Ablöse ins Gehalt fließt, dass der Spieler vom Gehalt etwas mehr verdient, dass er sicherlich ein Handgeld bekommen wird. Muss man auch unterscheiden zwischen Jadon Sancho und seiner Berateragentur. Ich glaube, die Berateragentur würde dann schon noch den einen oder anderen Euro mehr gerne rausholen. Das ist ja ein Punkt. Und ob er dann wirklich auf ein moderates Gehalt nur käme, was wäre denn ein moderates Gehalt aus BVB-Sicht? Ein moderates Gehalt wäre eben wahrscheinlich die Region, die man Julian Brandt angeboten hätte. Und das sind dann, ich weiß es nicht genau, ich kann nur spekulieren, aber es wäre irgendwo im mittleren Gehaltssegment gewesen. Bei 4-5 Millionen, da wäre dann nicht sicherlich sofort der Topverdiener gewesen von 10 Millionen. Und die 10 Millionen kriegt er in England von jedem Club. Deswegen würde ich da schon, würde ich da mit sehr großer Vorsicht argumentieren. Und ehrlicherweise, natürlich hat er dann die Spiele für Villa gemacht, aber war er dann so herausragend, wie er das war vor 5 Jahren, als er vom BVB gegangen ist? Nein, war er nicht. Und deswegen, man denkt ja, man würde den Sancho zurückbekommen, der vor fünf Jahren war. Und das ist er eben nicht mehr. Ob er es nochmal wird, keine Ahnung. Aber was soll jetzt der ausschlaggebende Punkt sein, warum er sich wieder zurückentwickelt, sage ich mal.
Du hast in deinem Kommentar diese Woche auch geschrieben, dass Sancho eigentlich mehr für die Vergangenheit vom BVB steht, als wirklich für die Zukunft. Das fasst, glaube ich, auch das zusammen, was ihr gerade jetzt gesagt habt, ganz gut.
Ja, es wär halt einfach unglaubwürdig, den BVB in eine neue Zukunft, in eine emanzipierte Zukunft führen zu wollen und dann ja Helden der Vergangenheit zurückzuholen, zumal ja diese Rückholaktionen sowieso nie gut gegangen sind, egal auf welcher Position. Und ausgenommen jetzt mal Mats Hummels, aber das war ja auch, da wusstest du ja auch wirklich, dass du sehr, sehr hohe Qualität kriegst. Deswegen, ich kann die Sehnsucht verstehen, ein Fan wäre ich von der Rückholaktion nicht und ja, nur weil einige Leute davon möglicherweise Fan sind auf der Führungsebene und weil das diskutiert wird, heißt das jetzt auch noch nicht, dass sie ihn zurückholen.
Genau. Was ich vielleicht nochmal spannend finde, wenn wir über den alten BVB und neuen BVB sprechen, in Anführungszeichen. Wir haben gesagt, von Julian Brandt wird sich getrennt. Gleichzeitig wird der Vertrag von Emre Can, ist ja verlängert worden. Da haben wir vergangene Woche schon sehr ausführlich drüber gesprochen, wir beide. Wie schätzt du denn diese zwei Fälle oder warum sind sie vielleicht so unterschiedlich aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass es bei Can jetzt der Fall ist, dass man da schon recht große, ja, erstmal, weil er, glaube ich, einen für die Mannschaft auf verschiedenen Positionen helfen kann, sowohl als Innenverteidiger in dieser Dreierkette als auch theoretisch noch als Sechser. Das sind natürlich Punkte, oder Positionen, wo der BVB jetzt auch perspektivisch in der Breite nicht gut aufgestellt ist, erstmal Stand jetzt, weil Niklas Süles Vertrag läuft aus, wird aller Voraussicht nach nicht verlängert. Bei Nico Schotterbeck ist die Zukunft unklar. Deswegen finde ich, dass es da schon dann Argumente gibt, zu sagen, oh, bevor wir uns jetzt 3, 4 neue Innenverteidiger im Sommer kaufen müssen, verlängern wir nochmal ein Jahr mit Emre Can. Und das Narrativ, dass man das aus, ja, aus reiner Nächstenliebe tun würde oder so ein BVB als, ja, als Almosenclub, das stimmt natürlich nicht. Natürlich ist die Wertschätzung da für diesen Spieler, der ist in der Kabine hoch angesehen. Der wird dann wahrscheinlich einen leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben, ob er dann für 1 oder 2 Jahre gilt, mal sehen. Er ist auch noch, glaube ich, ja, 1 oder 2 Jahre älter als Julian Brandt. Das kommt ja auch nochmal hinzu, dass es eben jetzt nicht mehr für ihn um den großen 4-5 Jahresvertrag geht. Und vor allem, sagen wir mal so, der Vertrag geht jetzt ein Jahr, der ist dann im September, Oktober wieder zurück von seinem Kreuzbandriss, braucht dann vielleicht noch ein paar Wochen, um in Form zu sein. Danach kriegst du erstmal für ein halbes Jahr einen wirklich sehr soliden Innenverteidiger. Und das ist ja auch ein Punkt, nach 6 Wochen trägt der BVB das Gehalt nicht mehr in einem Verletzungsfall. Das gilt allgemein, dass dann die Krankenkasse das Gehalt übernimmt. Das heißt, für den BVB ist das ein, ja, wahrscheinlich ein risikoarmer Deal, wenn er dann verlängern sollte. Es gibt dann, also beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Punkt übernimmt die Krankenkasse. Danach greifen dann individuelle Versicherungen, die so gut wie jeder Spieler abgeschlossen hat im Profifußball. Und deswegen ist das ein, würde ich sagen, ein runder Deal für beide Seiten.
Man muss ja aber sagen, dass der BVB in Form von Lars Ricken gesagt hat, sie wollen ihm den Vertrag vorlegen. Er hat ihn ja auch noch nicht angenommen. Da muss man ja auch nochmal das gucken, nur das einmal zur Einordnung noch. Ne?
Genau, das war der Stand vor der Operation. Wenn die Operation durchgeführt werden wird und wenn dann beide Seiten am Tisch sitzen, genau, dann wird es dazu kommen. Aber ich glaube, es ist davon, wenn sich ein Verantwortlicher so offensiv äußert, ist schon davon auszugehen, dass da auch schon mal das ein oder andere Gespräch geführt worden ist. Aber du hattest gerade noch mal den BVB nicht diesen Almosenclub bezeichnet, was auch richtig ist. Gleichzeitig muss man aber auch vielleicht noch mal sagen, was wäre das für ein Signal, wenn sich der Kapitän verletzt und dann lässt man ihn mehr oder weniger fallen. Natürlich ist es anders, als wenn wir jetzt vor Arbeitgeber in die frische Luft gesetzt werden würden. Dann wäre es sicherlich ein anderes Thema, als wenn man schon sämtliche Millionen in der Fußballerkarriere verdient hat. Aber trotzdem, was wäre das für ein Signal, wenn so ein verdienter Spieler dann ja auch im Sommer dann gehen müsste und so ein vielleicht bitteres Ende hätte? Ich glaube, da hat der BVB schon die richtige Entscheidung getroffen, da zumindest diesen Vertrag anzubieten.
Auf jeden Fall. Ja, ihr habt es gerade auch schon angesprochen, Christian hat es gesagt, gibt noch so ein paar offene Baustellen. Bei wem es ja auch noch so ist, dass der Vertrag im nächsten Jahr, also 2027, ausläuft, ist Karim Adeyemi. Wie blickt ihr darauf? Ich meine, der Vertrag läuft zwar jetzt nicht im Sommer aus, aber trotzdem muss man da jetzt auch was tun, um nicht in die, du hast es vorhin, Schlotterbeck-Falle genannt, zu tappen.
Ja, ein sehr spannender Fall. Wir haben es diese Woche den Schlotterbeck-Leitfall tatsächlich genannt, um darauf einzugehen. Denn gleiche Situation, Vertrag läuft 27 aus, man hat einen Spieler mit einem sehr hohen Marktwertpotenzial, das heißt, entweder muss man ihn im Sommer verkaufen oder es geht eben weiter in eine BVB-Zukunft und da ist das eben anders gelagert. Wir haben gerade gesagt, Nico Schlotterbeck hat mal diesen roten Teppich ausgerollt, man hat sich beinahe nackig gemacht und bei Adeyemi habe ich so das Gefühl oder höre das so raus, man macht es nur bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht hat man, weiß nicht, das T-Shirt noch an, aber ich weiß nicht, wie man das formulieren will. Aber eben, ich habe das Gefühl, diese Ausstiegsklauseln auch zum Beispiel, die ist man nicht so ganz bereit, einzugehen. Ohne, dass ich es jetzt so im Detail weiß, aber das sind so die Sachen, die ich so aus diesen Gesprächen raushöre. Karim Adeyemi ist jetzt auch aktuell nicht der Spieler, der beim BVB gerade für Furore sorgt. Das ist zum Beispiel dann eher Maxi Bayer, der ordentliche Scorerwerte in den letzten Wochen hat. Karim Adeyemi hat seinen Stammplatz verloren, so klar muss man es gerade sagen. Nico Kovac hatte sich da auf deine Nachfrage hin am Dienstag am Rande des Trainings auch nochmal zu geäußert und gesagt, dass Karim sich nicht hängen lässt und dass er es schon versucht, aber halt eben aktuell trotzdem hinten dran ist. Und das ist ja schon noch so die erste Phase, wo es bei Karim Adeyemi in diesen 4 Jahren aktuell der Fall ist. Denn er war öfter mal verletzt, dann war er raus. Aber wenn er fit war, hat er eigentlich schon meistens gespielt. Oder zumindest so regelmäßig gespielt, dass man sagen konnte, er wäre einer der Stammspieler. Und jetzt ist er seit Januar ja schon mehr oder weniger raus. Gegen Bayern hat er zwar gespielt, aber insgesamt schon deutlich weniger. Und was ich so symbolträchtig bei Karim Adeyemi finde, ist, dass man auch nach 4 Jahren in Dortmund eigentlich immer noch darüber spricht, dass er so schnell ist. Aber irgendwie nicht, dass er so richtig toll Fußball spielt. Und, also salopp gesagt. Und das ist, finde ich, schon nochmal auch eine Sache, wie dann zu erklären ist, warum man vielleicht bei Karim Adeyemi auch aus Vereinssicht nicht all-in geht. Und auch da bin ich gespannt. Und ich gehe auch da davon aus, dass zeitnah eine Entscheidung fallen wird.
Wenn wir über zeitnahe Entscheidungen sprechen, Eine Personalie, die ich mir auch noch auf dem Zettel geschrieben hatte, war Gerassi. Da gab es ja zuletzt auch öfter mal Wechselgerüchte. Sein Vertrag läuft noch bis 28. Seht ihr ihn als eins dieser Gesichter des BVB in der Zukunft, den wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen skizziert haben?
Okay, Wechselgerüchte gibt es, glaube ich, bei ihm von Tag 1 an schon gefühlt. Also da würde ich jetzt, das ist, glaube ich, ein begleitendes Thema, würde ich jetzt erstmal nicht so viel drauf geben. Ja, Gerassi auch irgendwie ein schwieriger Fall, weil er steht natürlich konstant für die Tore, aber ist er jetzt derjenige, der den BVB auf die in den nächsten 3-4 Jahren prägen wird? Glaube ich eher nicht. Also auch da hat man sich ja schon intern auf den Abgang sozusagen eingestellt, indem man Fabio Silva verpflichtet hat. Das war mal so der Plan, wenn Gerassi geht, dann hätte man schon mal einen geeigneten Kandidaten in der Hinterhand. Ist natürlich auch nicht so leicht, einen Stürmer im Sommer zu verpflichten. Meistens eine teure Angelegenheit. Das gilt sogar für Bundesliga-Stürmer, wie zum Beispiel Aslani von Hoffenheim. Das wäre jetzt auch kein, wissen wir, dass der Name diskutiert wurde beim BVB, aber es ist natürlich auch eher eine kostspielige Angelegenheit. Deswegen ist man da, glaube ich, ganz entspannt. Muss man erstmal abwarten, wie es bei Gerassi weitergeht. Ja, wenn immer wieder ein Abgang im Raum steht, aber am Ende dann doch bleibt, ist das für mich ein Zeichen, dass jetzt der Markt eventuell für den Spieler und mit seinen Gehaltsforderungen auch nicht ganz so groß ist. Plus, wir haben natürlich auch eine gewisse Art von geopolitischer Situation. Gerade ist weiter immer diskutiert oder spekuliert bei Gerassi möglicherweise nach Saudi-Arabien als ein potenter Abnehmer. Wissen wir aber auch gerade aufgrund der Iran-Situation ist, würde ich sagen, die sportliche Zukunft da zumindest mal ungewiss. Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass da zu 100% jetzt ein Angebot reinflattert für den Sommer. Würde ich mal abwarten, wie es da weitergeht.
Ich hatte kurz zu Jonas rübergeschielt, ob da etwas kommt, aber es kam nur ein kleines Nicken.
Große Weltpolitik auch. Reicht dann auch wieder für heute.
Lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss jetzt auf unser erstes Thema wieder eingehen, und zwar Julian Brandt. Unter der Woche hat es beim BVB ja auch ein Training gegeben, wo ihr auch vor Ort wart als Journalisten. Und da wurde Niko Kovac darauf angesprochen, was für ein Spielertyp, der jetzt mit dem Abgang von Julian Brandt gesucht wird dann beim BVB. Und da hatte er dann auch bei euch drauf geantwortet. Du warst da, Christian.
Ich war da,
ne?
Ja.
Ja, genau. Möchtest du uns da vielleicht mal kurz mitnehmen?
Ja, und überraschenderweise hat er sich nicht festgelegt. Also schon das ein 1:1 Ersatz für Brandt. Sei schwierig zu finden, war erstmal grundsätzlich der Tenor, was ja auch stimmt, weil du schon eine gewisse Anzahl an Scorern garantiert hast. Alles bei all dem, was wir raushören, ist auf jeden Fall so, dass, und das hat ja auch Lars Rickmons im Interview gesagt, dass unbedingt ein Unterschiedsspieler kommen soll für die Offensive. Einer der Spezialisten zu verpflichten, ist schwierig aus BVB-Sicht, weil es auch eben eine teure Angelegenheit ist, sondern der dann wahrscheinlich auch variabel einsetzbar ist, aber auf dem Flügel genauso wie im Zentrum spielen kann.
Jadon Sancho.
Ja, einer wie Jadon Sancho, der aber nicht Jadon Sancho heißt im Optimalfall.
Soll man viel sprechen.
Genau, das erwarte ich als Brandnachfolger, als einer der Brandnachfolger, weil in Lerma hat man ja schon einen.
Ignacio, auch nicht zu vergessen.
Albert.
Matisse Albert in der Hinterhand. Also auch das ist im Verein klar so, man hat schon das Gefühl, dass man diese Top-Talente hat und die jetzt eben auch mit der kommenden Saison ranführen muss und da eben auch im Sommer Spieler verpflichten muss. Wir hatten letzte Woche diesen Waldemar Anton 2.0 gesagt als Abwehrspieler. Auch das gilt dann weiter vorne. Man will schon gestandene Spieler holen, die eben, wie gesagt, ihr Potenzial konstant abrufen, um eben auch mal wieder, Zitat, die Bayern zu schlagen und nicht immer nur nah dran zu sein. Besser gesagt, 11 Punkte Abstand ist jetzt auch nicht nah dran, aber in diesen Spielen war man ja schon nah dran, zumindest den Bayern was abzunehmen. Aber am Ende hat man auch zweimal gegen den FC Bayern dann verloren. Und auch das ist jetzt vielleicht nochmal, wir haben ja das Köln-Spiel jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen, dazu möchte ich auch noch eine Sache sagen. Also ich fand diesen Auftritt schon sehr träge und es war wirklich teilweise komisch, dieses Spiel sehr seltsam, dieses Spiel anzuschauen. Und Lars Ricken hatte gesagt, das wird jetzt eine Charakterfrage, diese letzten Spiele eben auch, denn ich habe das gestern auch mal so für mich ausgerechnet. So viele Siege braucht es gar nicht mehr für die Champions League-Qualifikation. Also mit 3, wirklich maximal 4 Siegen aus diesen 9 Spielen bist du auf jeden Fall in der Champions League. Also da müsste sonst wirklich was ganz Irres passieren. Und gleichzeitig hast du aber eben noch Spiele wie gegen Leverkusen, in Hoffenheim, in Stuttgart, zu Hause gegen Frankfurt, wo du auch nochmal zeigen kannst, denn natürlich wird diese Diskussion auch aufgemacht. In der Champions League ist man krachend gescheitert mit Bergamo. Man ist im Pokal rausgeflogen. Aber gerade diese Diskrepanz dieses Jahr zwischen Champions League und Bundesliga, sonst hatten wir das ja eigentlich eher andersrum. Aber da stellt sich ja schon die Frage, ist der BVB in der Bundesliga so gut? Oder ist die Bundesliga vielleicht auch insgesamt schwächer geworden, wodurch die Gegner insgesamt schwächer werden? Und ist natürlich gemein. Man kann ja auch einfach mal sagen, der BVB ist gut. Ich verstehe das, dass man jetzt wieder sagt, mein Gott, jetzt packt er wieder hier aus oder kritisiert wieder. Aber das ist jetzt dann auch eben, und da komme ich dann zum Abschluss, in diese Saisonendphase kann man auch zeigen, dass man diese Mannschaften schlägt. Denn das hat man in der Hinrunde bis auf Hoffenheim nicht getan. Leverkusen hat man auch geschlagen, aber eben im Pokal verloren. Aber man hat eben gegen Stuttgart nicht gewonnen, gegen Frankfurt nicht gewonnen. Und da kann man jetzt dann auch nochmal ein Statement setzen und sagen, dass man eben auch der absolut verdiente Zweite ist.
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man dann auch im Sommer Richtung Spielkultur, Ballbesitz, Fußball, Transfers tätigt, dass man, ja, dass es nicht nur um Rennen, Kratzen, Beißen, Treten geht beim BVB wieder, sondern dass es um herausragende technische Fußballer geht, die zusammen so eine Mannschaft dann auch schlagen können und nicht, dass man nicht wieder von Einzelspielern abhängig ist, sondern dass man ein funktionierendes Gebilde insgesamt hat. Und da ist eben auch ein Typ wie Julian Brandt, finde ich, dann doch sehr wichtig gewesen, weil wie oft haben wir uns unterhalten darüber, dass der BVB, also nachdem die Startaufstellung rauskommt, dass sie dass anderthalb kreative Spieler noch auf dem Rasen stehen mit Brandt und möglicherweise Felix Metscher. Das ist, finde ich, dann auch für BVB-Ansprüche ein bisschen wenig. Natürlich hast du eine gewisse Möglichkeit, Qualität einzukaufen im Sommer und auch garantierte Qualität einzukaufen, aber der Haken beim BVB ist, das haben wir auch rausgehört, eventuell kommt ein Spieler, der dann an die 30 Millionen kostet, der vielleicht mit Boni 35 Millionen kostet, das ist aber dann auch schon wieder das höchste der BVB-Gefühle. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass man an die 40, 50 Millionen für einen Spieler investieren wird, das haben wir ganz klar aus dem Verein gehört. Deswegen braucht es auch wieder kreative Lösungen im Sommer. Mal sehen, wie die aussehen werden.
Und vielleicht nur eine Sache zum Abschluss. Wirklich zum Abschluss. Ich halte mich jetzt auch gleich zurück. Ein Satz von Lars Ricken, den fand ich sehr mutig. Und den finde ich auch tatsächlich sehr gut. Das Zitat war, der BVB ist kein Verein für einen Getränkehersteller oder für ein Pharmaunternehmen, sondern ein Verein für die Fans. Und die erwarten offensiven, attraktiven Fußball. Und ich finde daran, ja, sollte man sich auch messen lassen und im Sommer eben genau wie du sagst, also einfach nur um das zu unterstreichen, ja, da wieder für auch mehr Spektakel zu stehen, als es vor allem weite Teile der Hinrunde war. Denn natürlich auf dem Papier ist Spektakel dann auch, die Zahlen zeigen es ja, man schießt ja auch eigentlich genug Tore, man steht hinten weitgehend stabil, in der Bundesliga zumindest, aber dass man auch wieder mit diesem Gefühl rausgeht, ich habe Bock auf dieses nächste Spiel, ich glaube, das ist ein großer Faktor, den man im Sommer vor allem als Fan auch sehen will.
Bisher war es ja so, wenn du eben weg von diesem defensiven Ansatz gehst, hast du häufig dafür die Quittung bekommen. Deswegen die Ergebnisse haben da Niko Kovac ja auch recht gegeben, eher diesen konservativen Ansatz zu wählen. Aber wenn man jetzt natürlich eine komplette Transferperiode hat, wenn man sehr viel Qualität aus der eigenen Jugend hochbekommt, dann musst du ja auch versuchen, irgendwie ein bisschen was anders zu machen. Das ist schon der klare Auftrag gewesen, auch Richtung B-Note, Richtung weichen Faktoren für die Rückrunde und dann auch für die kommende Saison, da einfach ein bisschen mehr zu zeigen.
Asriken hat es im Interview mit euch ja auch angesprochen, dass man sich quasi zwingen muss, die Talente einzusetzen, weil der BVB ein Club ist, der dafür steht, halt diese Top-Talente zu Weltklasse-Spielern auszubilden. Wir haben sehr oft das Interview auch in dieser Folge angesprochen. Wir werden es natürlich auch schön verlinken, dass da nochmal reingeschaut werden kann. Das ist auf jeden Fall, er hat viele interessante Sachen gesagt.
Lesenswert und wird nicht schnell überholt. Genau. Tatsächlich. Also es lohnt sich, auch ab und zu mal so reinzugucken.
Auf jeden Fall. Verlinken wir euch auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung und sind damit auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass ihr reingehört habt und dass ihr hoffentlich auch bis hierhin noch mitgehört habt. Und dann würde uns wie immer auch eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zum Abschied von Julian Brandt? War es die richtige Entscheidung vom BVB? Hätte man doch noch mit ihm verlängern sollen? Was denkt ihr über Jadon Sancho? Ist er der Richtige für den BVB oder geht ihr da mit der Meinung unserer Reporter und sagt, lieber er nicht? Schreibt uns da sehr gerne eure Meinung und wir freuen uns sehr, von euch zu lesen.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.